Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir haben sie heute Abend für euch exklusiv, die Luft aus der Dose. Einmal Rocky Mountains zum Schnuppern, bitteschön. Frische Waldluft mit Tanne dabei, bisschen Nadel in der Nase, den Rocky Mountain. Für die Nase haben wir aus dem Nationalpark der Staaten. Pascal Fischer hat diese Geschichte nochmal mitgebracht. Pascal, hi.
Hi.
Die Rocky Mountain Luft aus der Dose. Können wir schon verraten, wie teuer ist die?
Nur $30 nur.
Ach, das ist ja ein recht okay Preis. Ein recht okayer Preis dafür. Wie viele Dosen wir brauchen, um wieder frisch atmen zu können. Was mit Dosenstechen ist und warum man überhaupt Luft in Dosen presst, das klären wir heute Abend. Neben Trump, Diamantenwahlentscheidung und Beziehungs-Apps. Ist das viel. Erstmal Luft holen. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Da werden die teuersten Ohrringe, die es zu einer Versteigerung geschafft haben, versteigert. Bei Sotheby's in Genf, Schätzpreis so um die 64 Millionen Euro. Die sind deshalb so teuer, weil da kleine Diamanten drin funkeln und glitzern. Können wir uns nicht leisten, aber so ein Verlobungsring oder so ein edler Ohrring, den können wir vielleicht schon mit einem Steinchen drauf kaufen. Aber dann bitte schön fair trade und sauber gehandelt. Solche Siegel gibt's ja für Schokolade und Kaffee, da kennen wir sie. Wir haben uns heute gefragt, gibt's sowas eigentlich auch bei Diamanten? Darüber habe ich gesprochen mit Nina Engwicht. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat zum illegalen Diamantenmarkt in Sierra Leone promoviert. Aktuell, da arbeitet sie an der Friedensakademie in Rheinland-Pfalz. Ich wollte von ihr wissen, woran wir einen sauberen, fairen Diamanten erkennen können.
Ja, also am Diamanten selber erkennt man das zunächst mal überhaupt nicht. Diamanten kommen allerdings heutzutage in den Geschäften mit Zertifikaten. Das heißt, in der Regel werden Diamanten erstmal, wenn sie aus dem Ursprungsland exportiert werden, mit einem Kimberley-Zertifikat zusammen exportiert. Das Kimberley-Zertifikat soll die Konfliktfreiheit des Diamanten garantieren. Mit solchen Zertifikaten sind heutzutage eigentlich alle Diamanten, die man im Geschäft so kaufen kann, ausgestattet.
Und wie funktioniert das, dieses Kimberley-Zertifikat, von dem du da sprichst? Was attestiert es denn genau?
Also das Kimberley-Zertifikat garantiert, dass ein Diamant nicht von Rebellen abgebaut wurde. Das heißt, es ist ein Zertifikat, das wird von der Regierung ausgestellt und besagt, dass der Diamant in dem Sinne konfliktfrei ist, dass damit kein Krieg gegen die Regierung finanziert wird. Das bedeutet aber auch, dass in dem Alltagsverständnis, das wir jetzt vielleicht von Blutdiamanten haben, ja, also dann denken wir beispielsweise an Gewalt gegen Zivilisten, an Versklavung, an fürchterliche Arbeitsbedingungen. Das ist da alles zunächst einmal nicht drin. Es geht wirklich nur um Diamanten, mit denen Kriege gegen Regierungen finanziert werden. Das bedeutet, wenn die Regierung selbst, wie beispielsweise vor einigen Jahren in Simbabwe, durch Militärs und Paramilitärs Zivilisten und Schürfer umbringen lässt oder auch Journalisten, dann ist das nicht in dem Kimberley-Zertifikat erfasst. Genauso wie andere Menschenrechtsverbrechen, beispielsweise Menschenrechtsverbrechen durch Sicherheitspersonal von Schürffirmen.
Lass uns kurz bei den Arbeitsbedingungen bleiben. Es gibt ja ein weiteres Problem, nämlich legale Diamanten könnten ja auch rein theoretisch unter sehr schlechten Bedingungen geschürft werden. Jetzt warst du selber in Sierra Leone unterwegs und hast dir solche Minen angeschaut. Wie sehen denn die Arbeitsbedingungen dort aus?
Also zum einen ist die Arbeit an sich wahnsinnig hart. Also die Menschen stehen mit den Füßen im Wasser. Dort gibt es sehr viele, also dort können sich Malariamücken sehr, sehr gut ausbreiten. Das heißt, es gibt sehr viele Krankheiten. Man steht in der prallen Sonne. Die Arbeit geht sehr stark auf den Rücken, weil eben, wenn mit Schüttesieben gearbeitet wird, dann stehen die Arbeiter in so einer gebückten Haltung und waschen dort den Sand und den Schotter und suchen Diamanten daraus. Das heißt, es ist an und für sich eine körperlich sehr harte Arbeit. Und Arbeitsbedingungen werden natürlich auch häufig überhaupt nicht beachtet. Es gibt Minen, die sind legal, es gibt Minen, die sind illegal. In den illegalen Minen finden Arbeitsstandards sowieso keine Beachtung, in den legalen Minen natürlich auch nicht. Und das betrifft natürlich nicht nur Sierra Leone. Also das Problem der Kontrolle von der Einhaltung von Arbeitsstandards haben wir in sehr vielen afrikanischen Ländern. Ja. Und Afrika stellt immer noch 65% der Weltproduktion an Rohdiamanten. Das heißt, man kann sich auf der einen Seite als Konsument entscheiden, seine Diamanten vielleicht nur aus Kanada zu beziehen oder so. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Arbeitsbedingungen gut sind, sehr hoch. Aber Subsahara-Afrika ist eben sehr wichtig in der Diamantenproduktion. Mhm. Und dort haben wir eben das Problem der Kontrolle der Wertschöpfungskette, dass man oft nicht genau nachvollziehen kann, aus welcher Mine ein Diamant kommt, und der Kontrolle der Arbeitsbedingungen.
Nina, wenn du selbst dir einen Diamanten kaufen würdest, sagen wir mal Ring oder Ohrring, worauf würdest du achten?
Ich persönlich würde wahrscheinlich am ehesten einen antiken Diamanten kaufen oder einen Zweite-Hand-Diamanten. Bei dem kann man dann ganz sicher sein, dass er zumindest jetzt im Moment keine Konflikte anfeuert und nicht zu Leid in armen Ländern beiträgt. Ansonsten, man kann natürlich einen Fairtrade-Diamanten kaufen. Es hat eben den Nachteil, dass man natürlich mit einem Fairtrade-Diamanten, der tendenziell aus Kanada kommt oder aus Australien kommt, jetzt nicht unbedingt afrikanische Schürfer unterstützt. Und das ist auch tatsächlich ein Problem. Also das betrifft auch andere Konfliktmineralien. Wenn man sagt, ich möchte auf keinen Fall dazu beitragen, dass Kriege finanziert werden, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass der kleine Schürfer, der sich kein Zertifikat leisten kann, natürlich seine Ware nicht mehr verkaufen kann. Das Problem hat man mit den Fairtrade-Diamanten nicht gelöst. Mhm. Und drittens kann man natürlich noch einen Diamanten aus dem Labor sich kaufen. Da weiß man dann, dass auf gar keinen Fall Konflikte finanziert wurden. Ja, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich glaube, ich würde in Richtung Secondhand-Diamant gehen.
Also, das Kimberley-Zertifikat, halten wir fest, kann schon ein bisschen helfen, herauszufinden, wo der Diamant herkommt, aber eben nicht, ob die Arbeitsbedingungen gut waren. Zertifikat hat Lücken. Secondhand kaufen bei den Diamanten, das empfiehlt zumindest die Politikwissenschaftlerin Nina Engwicht.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir sprechen über Zivilisationsmüll, sprich Plastik. Annahme ist ja erstmal, wo viele Menschen wohnen, da ist auch viel Plastik. Das ist aber nicht so. Der Ort mit der höchsten Plastikmülldichte weltweit ist menschenleer. Es ist nämlich eine einsame Insel im Pazifik. Pascal, welche genau?
Das ist Henderson Island als trauriger Rekordhalter. Gekürt haben den jetzt australische und britische Wissenschaftler. Also Henderson Island, das ist so ein Inselchen der Pitcairn Inseln im Südpazifik, und das zählt eigentlich zum UNESCO-Weltkulturerbe, eben wegen der schönen Strände da. Nur leider haben die Forscher so alles gefunden, was du dir vorstellen kannst. Fischereiutensilien, Lollistiele, Zahnbürsten, Strohhalme und Besteck und so weiter.
Also schöne Strände ist da nicht mehr. Wie viel liegt von diesem Müll da rum?
Nur 38 Millionen Plastikteile liegen da rum. Und jeden Tag wird das Meer pro Quadratmeter 27 neue Teile. Also pro Tag wirklich. Ja. Das sieht man aber oft zunächst gar nicht. Das meiste steckt nämlich eine Handbreit tief im Sandstrand. Da muss man also so ein bisschen buddeln. Bis zu 4.500 Teile sind das dann insgesamt pro Quadratmeter.
Weiß man denn, warum dieses Zeug dort liegt?
Ja, ganz einfach. Die Insel liegt an so einem Müllstrudel, der sogenannte Südpazifik-Wirbel, und der meiste Trash kommt deshalb so angeschwemmt aus Asien und Südamerika.
Also traurige Nachricht, Henderson Island ist Plastikmüll-Weltmeister, und das alles ganz ohne menschliche Bewohner.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Was in der Kabine passiert, das kann man leider nicht so gut untersuchen. Die Kabine ist nämlich streng geheim, und das ist auch gut so. Dort sitzt man ganz alleine mit einem Bleistift und einem Zettel bei der Wahl. Aber was davor passiert, das lässt sich gut untersuchen. 2014 hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung gezeigt, die meisten jungen Wähler machen ihr Kreuz auf dem Wahlzettel von tagesaktuellen Problemen abhängig. Also habe ich Kopfweh, gefällt mir das Gesicht auf dem Plakat von dieser Partei, von der Person oder eben nicht. Sind also Spätentscheider. Und das war wohl auch bei der Wahl in NRW letztes Wochenende so. Die 19- bis 32-Jährigen entscheiden oft nach Tagesverfassung und nach Tagesbedürfnissen. Weg also mit dem ganzen langen Wahlkampf. Fokus auf den letzten Wahltag, könnte man sagen. Oder was bedeutet es genau? Darüber habe ich heute mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Uni Mainz gesprochen. Ich wollte wissen, was er beobachtet hat, wenn es um unsere Wahlentscheidung geht.
Ja, tatsächlich sehen wir, dass sich Wahlentscheidungen immer später in den Wahlkampf hinein verschieben. Der Anteil der Menschen, die sich in den letzten Tagen oder sogar erst am Wahltag selbst entscheiden, ist deutlich größer geworden. Und das heißt natürlich, dass die situativen Umstände, die den Wahltag selber prägen, auch wichtiger werden, dass Wahlen auch weniger vorhersagbar werden und dass wir deswegen oft um 18 Uhr am Wahltag überrascht sind, was die Wählerin der Wähler dann produziert hat.
Womit hat es denn zu tun, dass diese Wahl auf die letzten paar Tage, beziehungsweise die Entscheidung auf die letzten paar Tage rückt?
Ja, es hat verschiedene Aspekte. Der eine ist, dass tatsächlich für viele Menschen heute gar nicht mehr so klar ist, wie das vielleicht vor 10, 20 Jahren mal der Fall gewesen ist, ob sie überhaupt an der Wahl teilnehmen. Das heißt, die Frage, welcher Partei es auf der Zielgeraden gelingt, ihre Anhänger wirklich zu mobilisieren, die ist durchaus entscheidend. Das andere ist, Sie haben es angesprochen, es sind vor allem auch junge Menschen, die noch nicht so stark festgelegt sind, die noch nicht so starke Bindungen an Parteien in ihrem Leben entwickelt haben. Gerade die sind natürlich beweglicher, gerade die achten vielleicht auch stärker auf das programmatische Angebot, aber auch darauf, welchen Kandidaten sie auf der Zielgerade sozusagen vertrauenswürdiger, glaubwürdiger finden. Und auch das produziert dann Ausschläge auf der Zielgeraden. Und das macht das Ganze immer so demokratietheoretisch, so etwas paradox könnte man sagen. In der Summe heißt es, die interessierten Menschen, die sich auch schon lange mit Politik beschäftigen, die sind eben dann doch häufig stärker mit auch bestimmten Parteien verbunden. Die weniger Interessierten, die sind dann oft am Ende eher anfällig für so letzte Impulse in die eine oder andere Richtung. Und die sind es dann häufig, die die Wahl am Ende auch entscheiden.
Aha, das ist nochmal wichtig zu hören. Ich wollte nämlich gerade fragen, wer denn da am meisten ins Gewicht geht? Also diejenigen, die sich sehr lange vorher entschieden haben oder dann doch die Spätentscheider?
Ja, beides könnte man sagen. Also natürlich ist es nicht so, dass wir uns alle erst am Wahltag entscheiden, aber so die entscheidenden Prozentpünktchen in die eine oder andere Richtung, dafür brauchen sie ja gar nicht Millionen von Wählern, sondern dafür können es relativ wenige sein, die auf das reagieren, was sie vielleicht am Arbeitsplatz auf der Zielgerade hören, die vielleicht auch die letzte Meinungsumfrage nochmal zur Kenntnis nehmen und sagen, oh, das gefällt mir aber nicht so, dann passe ich mein Wahlverhalten lieber nochmal ein wenig an. Also für diese Ausschläge auf der Zielgerade braucht es keine Massen, aber wenn es da nochmal so Impulse in eine bestimmte Richtung gibt, dann kann es eben zu Überraschungen kommen und das haben wir auch in diesem Wahljahr schon erlebt.
Das heißt, wenn wir mal reinschauen, so Meinungsforschungsumfragen sehen und es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab, dann ist es ein Alarmzeichen für die Parteien, dann müssen sie nochmal ein bisschen mobilisieren auf dieser Zielgeraden. Hat man denn, Herr Faas, Martin Schulz dann zu schnell als Kanzlerkandidaten ausgerufen, wenn man weiß, dass dieser Impact am Wahltag oder vielleicht Wochen vor der Wahl so groß ist?
Naja, ja und nein. Also natürlich ist der Impact auf der Zielgeraden groß. Wir sehen, dass Wahlkampf immer wichtiger wird, aber das heißt natürlich nicht, dass die Leute auch überhaupt vorher nicht wissen wollen, wer da überhaupt zur Wahl steht. Im Gegenteil, es gab ja durchaus auch Diskussionen in der SPD, ob das nicht jetzt schon zu spät gewesen ist. Man darf ja auch nicht nur die Perspektive der Wählerinnen und Wähler anlegen, sondern sie müssen ja auch den Apparat, die Funktionäre, die Mitglieder, die den Wahlkampf machen sollen. Und all das braucht natürlich Vorlauf. Und für Martin Schulz, es wird ja viel kritisiert, gerade dass noch nicht so ganz klar ist, wofür er steht. Wenn man das mal positiv wenden möchte, heißt es ja auch, naja, er hat jetzt eigentlich noch eine Chance, auch ein Programm mitzugestalten, das zu ihm passt, das ihm sozusagen auch gut zu Gesicht steht und das damit insgesamt am Ende, gerade für die heiße Wahlkampfphase, ein SPD-Paket als Angebot zur Verfügung steht, was dann vielleicht attraktiver ist, als wir uns das heute vorstellen könnten.
Herr Faas, ich habe es in anderen Ländern schon erlebt, dass am Wahltag richtig nochmal auf den Stufen dann zur Schule hoch die unterschiedlichen Parteien nochmal Flyer in die Hand drücken oder dass nochmal Gespräche geführt werden, ist jetzt in Deutschland nicht so üblich, aber wenn man mit diesem Wissen, dass Leute sich spät entscheiden, wenn man das weiß, müsste man dann nicht auch mit anfangen?
Das wäre auf der einen Seite konsequent, auf der anderen Seite ist es gute Tradition, dass der Wahlkampf von Parteien eigentlich am Vorabend, also dem Samstag, seinen Höhepunkt und damit aber auch sein Ende findet. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz gut so. Wir haben keine Umfragen mehr am Tag der Wahl. Wir haben eigentlich auch keine Wahlkampfbemühungen mehr. Da tickt oder da ist es dann wirklich in der Hand von uns, den Wählerinnen und Wählern. Und da sollte man uns dann auch in Ruhe lassen.
Bringen wir es nochmal kurz auf den Punkt. Herr Faas, abschließend, welche Konsequenzen haben Spätentscheider für den Wahlkampf?
Er wird wichtiger und zugleich ist der Wahlausgang dadurch auch weniger vorhersagbar, wird also ein spannendes Wahljahr bis hin zum September.
Viele Wähler entscheiden sich kurz vor der Wahl, vielleicht der ein oder andere auch erst, wenn der Zettel auf dem Tisch liegt in der Wahlkabine. Über die Spätentscheider war das der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Uni Mainz.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, als in der Vergangenheit diese Liste immer rauskam, welche Bücher Barack Obama mit auf sein Mother's Vineyard, auf seine Urlaubsresidenz dort genommen hat. Da hat man immer nachgeguckt, was sind das für Bücher? Sind die irgendwie interessant? Sind die spannend? Das Gleiche hat jetzt auch Bill Gates gemacht. Also er hat nicht Urlaub dort gemacht und auch keine Liste von Urlaubsbüchern veröffentlicht. Aber er empfiehlt College-Absolventen das Buch, das man gelesen haben sollte. Pascal, was ist das für ein Buch, bitteschön?
Das ist The Better Angels of Our Nature von Steven Pinker und der Mann ist ein Psychologe. Vor ein paar Jahren ist das auch bei uns erschienen unter dem Titel Gewalt, eine neue Geschichte der Menschheit.
Was steht drin?
Ja, Steven Pinker will da beweisen, dass die Menschheit in den vergangenen Jahrtausenden friedlicher geworden ist. Das ist alles nicht ohne Kritik geblieben. Historiker haben natürlich so ein bisschen kritisiert. Der Pinker ist sehr großzügig hinweggegangen über sehr blutige Kapitel der Menschheitsgeschichte.
Blut ist auch das Thema, wenn man das Cover anguckt, es ist ziemlich rot. Microsoft-Gründer und Milliardär Bill Gates, warum empfiehlt er dieses Buch?
Ja, weil es wohl zeige, dass die Dinge immer besser werden könnten, was er ja selbst auch durch seine zahlreichen Stiftungen erreichen möchte. Das zumindest vermutet das Online-Magazin Quartz. 2012 hatte Gates das Buch nämlich schon mal rezensiert in einem Blog und genau sowas da verlautet.
1200 Seiten, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, ist der Schinken, ist erschienen im, was haben wir hier, Fischer Verlag.
Wenn es das einzige Buch ist, das man lesen muss, laut ihm, geht's doch, oder?
Wieso nicht, hat man durch, vielleicht in einem Jahr.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Deutschland schafft es ja traditionell nicht ins Finale, aber deshalb gleich ganz damit aufhören. Ich weiß nicht. Die Champions League wird 2018 nicht mehr im Free TV zu sehen sein. Das ZDF ist bei den Verhandlungen nach Spiegelinformationen ausgestiegen. Kein Olli Welke, kein Olli Kahn mehr im nächsten Jahr. 2018 läuft die Champions League bei Sky und der Streaming-Plattform DAZN. Über die Nachricht habe ich heute mit Philipp May aus unserer Sportredaktion gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, ob das ZDF bei den Verhandlungen um Geld nicht mehr mithalten konnte.
Ja, genau so ist es. Das ZDF kann nicht mehr mithalten. Es gibt einfach eine neue Situation durch dieses Internet, dass es neben den klassischen Pay-TV-Anbietern auch eben ja nicht mehr diese klassischen Fernsehanbieter gibt, sondern eben noch Internetanbieter, Streaming-Plattform DAZN, die jetzt neu auf den Markt gekommen ist. Und da reibt sich die UEFA die Hände und sagt, alles klar, Feuer frei, DAZN und Sky vor allen Dingen, die schaukeln dann dementsprechend die Preise hoch. Und da kann selbst das gebührenfinanzierte ZDF nicht mehr mitstinken. Und jetzt tatsächlich ist es so, dass insgesamt 600 Millionen Euro für die nächste Rechteperiode erlöst werden, weit mehr als bisher. Und das teilen sich Sky und dieser neue Sender DAZN.
DAZN. Noch nie auf. Gehört, ehrlich gesagt.
Gibt es erst seit ein paar Monaten.
Was
und die sind
da?
Unglaublich aggressiv
nur
dabei.
Fußball?
Und nur Fußball bisher, Sportrechte und haben auch schon angekündigt, dass sie möglicherweise das nächste Mal für die Bundesliga mitbieten wollen. Also da passiert einiges.
Okay, also nächstes Jahr können wir schon mal abschreiben. Jetzt ist es ja eine Schlappe auch für öffentlich-rechtlich, könnte man sagen. Ne? War ja beim ZDF bislang. Teile von der WM oder EM haben wir auch schon bei RTL gesehen. Dann Eurosport, die Olympischen Spiele, die da gekrallt wurden. Muss man sagen, öffentlich-rechtlich kapituliert da gerade so ein bisschen?
Was heißt kapituliert? Ich finde das ja ehrlich gesagt ganz vernünftig, dass das nicht mehr beim ZDF läuft. Meine persönliche Meinung. Man muss mal gucken, was vor 5, 6 Jahren, als das ZDF die Rechte käuflich erworben hat, passiert ist. Damals waren ja die Champions League-Rechte noch bei Sat.1. Privatsender, der das privatwirtschaftlich mehr oder weniger durchkalkuliert hat. Geld verdient man schon lange nicht mehr im Free-TV mit Fußballrechten. Dafür sind die einfach zu teuer. Und dann kam das ZDF mit den Gebührengeldern und hat einfach mal überboten. Letztendlich für das gleiche Produkt, das vorher schön mit Werbeerlösen finanziert wurde. Es ist ja wirklich das gleiche Produkt, wird jetzt eben mit Gebührengeldern finanziert und jetzt hat das ZDF irgendwann bei 70 Millionen, so viel wollten sie angeblich bieten, gesagt, Schluss, mehr machen wir nicht.
Und gibt es denn nicht irgendwelche Verankerungen in Staatsverträgen, dass man sagt, naja, muss ja irgendwie ein Interesse der Öffentlichkeit sein, wenn da drei deutsche Vereine, die niemals gewinnen, aber immer schön über die Gruppenphase hinauskommen, mitspielen in der Champions League? Muss es nicht irgendwie öffentlich zu sehen sein?
Ja, öffentlich, aber nicht öffentlich-rechtlich. Ne? Also es muss halt im Free-TV zu sehen sein. Gibt es tatsächlich Fußball-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, auch Olympische Spiele gehören dazu. Bei Fußball-Weltmeisterschaften sind es aber zum Beispiel Eröffnungen. Spiel, Halbfinals, Finals und alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Und bei der Champions League gibt es tatsächlich nur das Finale. Ich habe gerade eben extra nochmal nachgeguckt im Rundfunkstaatsvertrag, wo sowas geregelt ist. Und es gibt tatsächlich das Champions League Finale mit deutscher Beteiligung. Das müsste dann im Free TV zu sehen sein. Wäre aber möglich, weil Sky, der Pay-TV-Anbieter, hat ja mittlerweile seinen Kanal Sky Sport News HD. Free TV haben sie ja entschlüsselt. Darüber würden sie es dann zeigen. Das ginge also.
2018, also keine Fußball-Champions League im Free TV, außer Bayern, Leipzig oder Dortmund kommen ins Finale. Das muss dann wieder im Free TV gezeigt werden. Erklärt hat uns das alles Philipp May aus unserer Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das ist ja eigentlich mal eine spannende Idee. Ne? Eine App, die uns sagt, Achtung, jetzt kracht's gleich so richtig bei euch. Zu Hause, in der Beziehung. Hört sich sinnvoll an. Erstmal eine Doktorandin in Psychologie an der University of Southern California, die möchte so eine App gerne bauen. Sie hat Studien dazu gemacht. Die misst verbale und nonverbale Signale und sagt uns dann, Achtung, jetzt droht hier zwischen diesen beiden Personen ein Streit. Ein Beziehungsstress-Frühwarnsystem sozusagen. Wie es genau funktionieren soll, Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Grinner erklärt es uns und hat erstmal ein schönes Konfliktbeispiel.
Wir kennen das ja. Es ist Wochenende. Du hast frei, deine Freundin auch. Ihr habt eigentlich vor, was Nettes miteinander zu unternehmen, aber dann plötzlich, dann knallt's. Beim Frühstück sagt sie, na, der Kaffee schmeckt aber irgendwie komisch. Du hast die Brühe fabriziert, nimmst den Satz als persönlichen Angriff und sagst, na hör mal, die Brötchen, die du da geholt hast, die schmecken aber auch wie Gummi. Und spätestens jetzt wird's gefährlich. Noch 2 oder 3 falsche Worte und ihr habt einen klassischen 1A-Samstagstreit am Hals.
Ich glaube, hat jeder schon mal gehabt.
Man zickt sich an. Meistens sind das Kleinigkeiten, die einem dann einfach zum Kochen bringen.
Ja, vielleicht Missverständnisse oder Frust. Man redet nicht über alles und dann baut sich was auf und dann eskaliert die Situation, würde ich sagen.
Bei manchen Menschen passiert sowas vielleicht 2-mal im Jahr, bei anderen aber 2-3-mal im Monat. Und das stresst. Und für diese Leute entwickelt Adela Timmons, eine Psychologin an der University of Southern California, eine App, die sie und ihr Verlobter definitiv auch benutzen würden.
I actually sometimes talk about this with my fiance and we're both like, yeah, we would totally use this.
Bisher ist die App noch nicht am Markt. Aber es gibt eine Testversion, die Adela an 34 Personen ausprobiert hat. Für einen Tag und eine Nacht haben die Probanden ein elektronisches Kettchen fürs Handgelenk bekommen, das den Hautwiderstand misst. Der sinkt nämlich, wenn wir uns aufregen, weil die Haut dann schwitziger wird und der Schweiß senkt den Widerstand. Als zweites gab es einen Sensor um die Brust, der den Herzschlag misst, und ein Programm auf dem Smartphone hört zu, was die Leute sagen und reagiert auf bestimmte Reizworte. Mit diesen Faktoren kann die App dann messen, wie es um den Gemütszustand der Person bestellt ist.
Wenn die Leute sich emotional erregen, dann kommen verschiedene Dinge zusammen. Der Puls wird schneller, man spricht in höherer Stimmlage. Und die Paare sagen während eines Streits vielleicht häufiger du statt ich.
Besonders gefährlich wird es, wenn das du oft in Kombination mit immer oder nie auftaucht. Dann fallen nämlich Sätze wie du räumst nie die Küche auf oder du lässt immer deinen Stress an mir aus. Zusätzlich zu diesen aufgezeichneten Daten mussten die Testpersonen selber Notizen machen. Und 19 der 34 Paare hatten an diesem Tag tatsächlich einmal kurz Streit. Die Notizen und die Computerdaten wurden dann miteinander verglichen und die App konnte immerhin 80% der Streits richtig erkennen.
We're pleasantly surprised that we were able to achieve about 80% accuracy depending on the combinations of features that we used.
Danach passiert dann allerdings nichts mehr. Die App kann nicht schlichten und nicht vermitteln, sie kann nur ein Warnsignal absetzen. Ähnlich wie ein Therapeut, der sagt, Moment, jetzt genau läuft hier gerade etwas verkehrt.
We have a similar goal here, to give people tools to increase their knowledge and awareness and understanding of their relationship, that can ultimately give them more knowledge and agency in the decisions that they're making in their lives.
In den USA sehen die Entwickler für so eine App durchaus Erfolgschancen. Sie helfe nämlich den Menschen, ihre Beziehungen besser zu verstehen und erweitere so ihre Handlungsmöglichkeiten. Und hier bei uns in Deutschland, würdet ihr so eine Streiterkennungs-App tatsächlich benutzen?
Nein, auf keinen Fall.
Ich würde dann eher das Gerät verteufeln und wahrscheinlich auch mit an die Wand klatschen.
Ich bin ja kein großer Fan des gläsernen Menschen und ich will eigentlich, dass mein Mobiltelefon eigentlich eher weniger Informationen über mich hat, weswegen ich mich auch bei Facebook abgemeldet habe. Also für mich persönlich wäre es nichts, ne.
Und mehr noch. Von den Leuten, die ich gefragt habe, denken wirklich alle, bei einer guten Beziehung, da muss ein ordentlicher Streit halt einfach manchmal sein.
Gehört zu einer Beziehung dazu, meiner Meinung nach.
Ich denke, vielleicht durch den Streit, dass dann was angesprochen wird, vielleicht, dass man etwas sagt, was man in einem ruhigeren Ton nicht ansprechen würde.
Und ich glaube, dieses Aneinanderreiben, das ist genauso wichtig für eine Beziehung, wie was man so Positives an sich hat. Und deswegen, glaube ich, braucht man dafür nicht unbedingt eine App.
So sieht's aus. Eine gute Beziehung hat von Zeit zu Zeit auch mal einen richtig schönen emotionalen Streit. Da darf's dann auch mal gewittern. Della Timmons ist 30 Jahre alt, Doktorandin in Psychologie an der University of Southern California. Sie hat Großes vor. Sie will eine App, die Konflikte in Paarbeziehungen schon im Aufkeimen erkennt und vermeiden soll, entwickeln. Naja, ob man das braucht.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Der Liberal-Islamische Bund fordert in einem Papier, die Ehe soll für Schwule und Lesben geöffnet werden. Einige Homosexuelle und auch einige Muslime oder Leute mit Vorurteilen könnte diese Nachricht in der Tat verwundern. Deswegen schauen wir uns nochmal genau an. Pascal, wie begründet denn bitteschön der Liberal-Islamische Bund diese Forderung?
Na, gleich mehrfach. Der sagt unter anderem, da spreche nichts in Politik oder Recht dafür, sowas zu verbieten. Und auch nichts im Koran. Das Papier zitiert zentrale Koranpassagen zur Ehe. Und da ist eben nicht von Männern und Frauen die Rede, sondern von Aswaj. Und das bedeutet einfach übersetzt Partner oder Gatten.
Das könnten also demnach auch Männer mit Männern oder Frauen mit Frauen sein, ja?
Ja, eben, beide, genau. Und Kinderkriegen sei da auch nicht der Hauptzweck in der Ehe. Eher, ich zitiere, die Liebe sowie eine Beziehung auf Augenhöhe, in der sich beide Beteiligten als Subjekte begegnen und ihrer Verantwortung und Pflichten einander gegenüber bewusst sind.
Das klingt sehr, sehr fortschrittlich. Ja. Den Liberal-Islamischen Bund, wenn man den jetzt noch nicht auf der Pfanne gehabt hat, was verbirgt sich dahinter?
Nein, der hat sich erst 2010 gegründet und sich seitdem gegen sexuelle Diskriminierung engagiert. Schon 2013 gab es so ein ähnliches Positionspapier. Homosexualität sei weder sündhaft noch krankhaft, hat es darin damals geheißen. Die Berliner Gemeinde von diesem Bund, die ist sogar dem Bündnis gegen Homophobie beigetreten, und zwar im vergangenen Jahr.
Ist es jetzt Avantgarde der muslimischen Toleranz, was wir da erleben?
Ja, vielleicht gar nicht so unbedingt. Ne? Das täuscht so Muslime, die ewig Konservativen. Die Hälfte der Muslime hierzulande nämlich sei für die Ehe für alle. Das hat 2015 eine Bertelsmann-Studie gesagt.
Und das ist auch gut so. Der Liberal-Islamische Bund, der fordert in einem Papier die Ehe. Sie soll für Schwule und Lesben geöffnet werden.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das ist die Frage des Tages. Skandal oder völlig normal? Was meint Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington? Skandal oder völlig normal?
Ich glaube, dass es ein richtig großer Skandal ist. Den amerikanischen Sicherheitsexperten sträuben sich die Haare. Einmal mehr ist Donald Trump den eigenen Geheimdiensten in den Rücken gefallen. Und ich glaube, auch die Unruhe in der eigenen Partei wächst. Das war erneut ein Regelverstoß, ein Tabubruch, ein Prinzip in der Machtstruktur von Donald Trump. Aber diesmal war es wirklich ernst, denn es sind Drittstaaten beteiligt und die sind, glaube ich, ziemlich sauer.
Okay, worum geht's hier eigentlich? Die Washington Post behauptet, Donald Trump soll bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov in der vergangenen Woche hochsensible Informationen ausgeplaudert haben. Die Washington Post, ein Reporter, beschreibt das Szenario so.
You have his own National Security Council staff members, senior officials who see readouts of what happened. They call the CIA director, call the NSA chief to warn them, look, something happened in this meeting with the Russians we need to tell you about.
Also die waren da alle ein bisschen platt und dann wurde die CIA und NSA erstmal in Kenntnis gesetzt. Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington, welche Informationen sollen das genau gewesen sein?
Es geht um Einzelheiten über konkrete Terrorbedrohung durch den IS, also den sogenannten Islamischen Staat, offenbar im Zusammenhang mit Laptops, die mitgeführt werden sollen in Flugzeugen. Die Informationen, so heißt es, sollen aus dem Inneren des Kommandobereichs des IS-Terrornetzwerkes stammen und sie sollen ganz sensible Angaben darüber enthalten, wie der Islamische Staat konkret Anschläge plant. Und während des Gesprächs mit Lavrov habe Trump auch die Stadt genannt, in der die Geheimdienstinformationen gewonnen wurden, zwar nicht die Quelle, aber doch die Stadt. Und diese Informationen sollen, und das macht die Sache besonders brisant, von amerikanischen Verbündeten gekommen sein. Also nicht direkt von amerikanischen Geheimdiensten, sondern aus dem Geheimdienst eines Drittstaates, ohne dass dieser Staat dieses Material freigegeben hätte. Schon gar nicht zur Weitergabe an Russland. Und diese Informationen sollen so geheim gewesen sein, dass sie wiederum nicht mit den amerikanischen Verbündeten ausgetauscht wurden und auch innerhalb der US-Regierung nur mit einem äußerst kleinen Zirkel zugänglich gemacht worden sind. Also die ganze Sache hat offenbar eine Brisanz, wie sie sich am Anfang nicht abzeichnete.
Donald Trump hat heute auch selbst sein Verhalten verteidigt. Welche Erklärung liefert er denn?
Er sagt, er hätte sich einfach über Fakten zu Terrorismus und Flugsicherheit ausgetauscht. Dazu habe er als Präsident das Recht. Er hat die Preisgabe von Informationen damit begründet, dass er aus humanitären Gründen gehandelt habe. Wisse, wer will, was das zu bedeuten hat. Denn tatsächlich hatte er eine Quelle in größte Bedrängnis, möglicherweise sogar in Lebensgefahr gebracht. Und er hat gesagt, er habe Russland dazu bewegen wollen, mehr im Kampf gegen den Terrorismus zu tun. Warum er das ohne jede Beratung, ohne jede Rücksprache, ohne jedes Briefing durch amerikanische Geheimdienste tat, wie der nationale Sicherheitsberater McMaster vorhin bestätigt hat, und warum er sich über das Veto des befreundeten Dienstes hinwegsetzte, diese Information nicht weiterzugeben, das weiß kein Mensch. Es stimmt, dass er das Recht hat, Informationen gewissermaßen weiterzugeben und Geheimhaltung aufzuheben. Aber das ist eine legalistische Sicht, die einer politischen Bewertung, glaube ich, nicht standhält.
Jetzt Hagels Kritik dafür. Wie sehen das eigentlich seine republikanischen Parteimitglieder?
Die Unruhe, Thilo, wächst sichtbar, auch durchaus hörbar. Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat gesagt, er wünscht sich weniger Drama im Weißen Haus. Das ist einer, der eigentlich komplett hinter Donald Trump steht. Senator Bob Corker hat gesagt, ganz offensichtlich befindet sich das Weiße Haus in einer Abwärtsspirale. Und sogar Paul Ryan, der Vorsitzende im Repräsentantenhaus, hat gesagt, er möchte jetzt bitte vom Präsidenten mehr Details hören. Es werden Forderungen nach mehr Informationen laut. Der Chef der CIA wird noch heute Abend Senatsmitglieder auf ausdrücklichen Wunsch informieren. Noch ist die Stimmung nicht wirklich umgeschlagen bei den Republikanern. Noch ist es etwas mehr als eine Handvoll, die offen Kritik üben oder die sich den Forderungen der Demokraten anschließen nach einem Sonderermittler. Aber und solange das so ist, wird es auch kein Impeachment geben, denn das wäre ja durchaus denkbar, dass der Präsident
bei dir auf dem Telefon anruft gerade schon. Man weiß es nicht. Thilo Kössler live aus Washington. Vielleicht sind es schon die neuen Informationen zu Trump und Erdogan. Die treffen sich ja gerade auch dort in Washington. Jetzt war das erstmal Information zu einem Bericht der Washington Post. Trump hatte bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov in der vergangenen Woche hochsensible Informationen ausgeplaudert. Liebe Grüße nach Washington. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Jack Sparrow ist offenbar nicht der einzige Pirat, mit dem Disney zu tun hat. Die Filmstudios, die bald den fünften Teil der Fluch der Karibik-Reihe herausbringen, werden offenbar gerade von Hackern erpresst. Diese behaupten, einen noch unveröffentlichten Film gekapert zu haben und drohen, ihn stückweise ins Netz zu stellen. Es sei denn, Disney zahlt ihnen eine große Summe an Bitcoins als Lösegeld. Konzernchef Bob Iger bestätigte, dass es einen Hackerangriff gegeben hatte, sagte aber nicht, um welchen Film es geht oder wie hoch die geforderte Summe ist. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der Konzern nicht vor zu zahlen. Erst vor kurzem hatten Hacker versucht, Netflix mit einer ähnlichen Attacke zu erpressen, allerdings ohne Erfolg. Daraufhin landeten Rohversionen von 10 Folgen der Serie Orange is the New Black im Netz. Auch Geier wollen schön sein. Normalerweise haben Schmutzgeier weißes Gefieder und ein federloses gelbes Gesicht. Auf Fuerteventura haben Forscher aber Vögel beobachtet, deren Kopf und Brust rot oder braun gefärbt waren. Der Grund? Die Geier benutzen offenbar rote Erde als Make-up. Um das genauer zu untersuchen, haben die Forscher 2 Schalen aufgestellt. Eine mit schlammigem, eine mit klarem Wasser. Die Geier steckten ihre Köpfe häufiger in die Schale mit dem Schlamm und verteilten ihn sorgfältig. Manche färbten sogar ihr komplettes Gefieder ein. Warum die Tiere das tun, ist noch unklar. Doch die Forscher vermuten, dass die Vögel das Schlamm-Make-up benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Dass Vögel ihr Aussehen durch Kosmetika verändern, ist selten. Ein weiteres Beispiel ist der Kanada-Kranich, der sich zur Tarnung mit Erde bedeckt, wenn er brütet. Jeden Tag sterben weltweit mehr als 3000 Jugendliche. Pro Jahr sind das rund 1,2 Millionen. In den meisten Fällen wäre der Tod vermeidbar gewesen. Das schreibt die Weltgesundheitsorganisation WHO in einem Bericht. Mehr als 2/3 der Jugendlichen sterben in eher ärmeren Ländern in Afrika und Südostasien. Haupttodesursache sind Verkehrsunfälle. Die treffen vor allem Jungs. Mädchen zwischen 10 und 14 sterben vor allem an Krankheiten wie Lungenentzündungen. Oft kommt das daher, dass in Hütten ohne richtige Lüftung am offenen Feuer gekocht wird. Mädchen zwischen 15 und 19 sterben vor allem an Komplikationen während Schwangerschaften. Auch Selbsttötung gehört zu den wichtigsten Todesursachen. Die WHO will sich dafür einsetzen, dass sich Staaten besser um die Gesundheit von Jugendlichen kümmern.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn Pascal und ich hier einatmen, wenn wir einen tiefen Zug nehmen, dann haben wir hier eine gute Prise Deutschlandfunk Nova Studioluft. Die riecht ein bisschen nach Teppichboden, ein bisschen nach Holztisch. Ja. Die gibt's aber nicht zu kaufen. Was es zu kaufen gibt, ist eine Dose Rocky Mountains Luft.
At Vitality Air, we provide people with the key element of life. Clean air and oxygen. Vitality Air, enhancing vitality, one breath. At a time.
Oh yeah. Eine kanadische Firma verkauft diese Luft aus Dosen und zwar insbesondere an Menschen in China. Die leiden ja unter Smog oft und so eine frische Luft bekommt denen ganz gut. So der Gedanke. Diese Firma verkauft 10.000 Dosen pro Monat, also ordentlich viel. Für schlappe $30 die Dose. Pascal, was kauft man da als Kunde genau?
Ja, das sind so kleine Container, die sehen aus wie eine Haarspraydose im Grunde und die sollen wirklich für 160 Atemzüge reichen.
Und der Gedanke, den Menschen in China soll es damit gut gehen?
Ja, da habe ich dann auch eine Expertenmeinung eingeholt von Barbara Hoffmann, die ist Umweltepidemiologin an der Uni Düsseldorf.
Nein, das geht natürlich so nicht. Die Luft in Dosen kann ja immer nur für kurze Zeit mal gute Luft hier liefern und dann relativ schnell muss man dann doch wieder die chinesische Luft einatmen.
Also wie sie sagt, der Luft, in der man lebt, kann man nicht entfliehen.
Schön dramatisch, also keine Langzeiteffekte natürlich, aber so chinesische Wirtschaftsbosse, die haben ja so ein bisschen Geld in der Tasche, die können sich dann mehr kommen lassen, oder?
Ja gut, dann spielen wir es mal zusammen durch mit Barbara Hoffmann.
Mit jedem Atemzug nimmt man ungefähr 500 Milliliter in sich auf und dann weiß man, wie viel atmet man pro Minute. Das ist ungefähr 15 Mal, wenn man nicht gerade einen Dauerlauf macht. Und dann kann man sich ja ausrechnen, wie viel Luft man so über den Tag, über die Woche, übers Jahr braucht.
Ja, das habe ich dann mal überschlagen. Eine große Dose mit 8 Litern Luft, die ist komprimiert, diese Luft. Ja, reicht also für ein bisschen mehr natürlich. Aber die reicht dann doch noch nicht mal für eine Viertelstunde.
Heißt, was brauchst du im Jahr?
Ja, du brauchst schon 50.000 Dosen für 1,5 Millionen Dollar pro Kunde.
Ne? Das ist auf jeden Fall viel Geld. Wie wollen die eigentlich garantieren, dass da in der Dose kanadische Luft drin ist?
Ja, ne? Oder so Luft von kurz hinter der US-Grenze. Ja, Luft ist erstmal überall ziemlich gleich. Das hat mir Marcel Langner vom Umweltbundesamt gesagt. Du hast einen Löwenanteil Stickstoff, ein bisschen weniger Sauerstoff natürlich und dann noch sowas wie Argon, Kohlenstoffdioxid und Spuren von Gas, natürlich Wasserdampf.
Da müssen Sie schon sehr, sehr genau hinschauen und auf ganz spezifische Spurenstoffe schauen, um quasi eine Chance zu haben, zu erkennen, woher die Luft tatsächlich kommt. Ja, das ist aber eine Fragestellung, die sich eigentlich normalerweise die Wissenschaft nicht stellt.
Also nochmal zur Erklärung, Beispiel Spurenstoffe, das heißt zum Beispiel Luft über Vulkanen, hat so eine eigene Zusammensetzung oder anderswo gibt es auch so bestimmte Bodenpartikel, die in die Luft gelangen, die es nur da gibt. Vielleicht sind da auch Pollen, Pilz oder Farnsporen unterwegs und das findest du wirklich nur mit sehr viel Aufwand raus.
Also wir können festhalten, diese Firma Vitality Air, die kann eigentlich verkaufen, was sie will.
Ja.
Aber wir natürlich dann auch. Tolles Geschäftsfeld. Ja. Pascal, lass uns überlegen, wo kann man Luft abfischen? Wegen Feinstaub vermutlich nicht in der Stadt, ne?
Ja, genau. Ist nicht so günstig. In der Stadt auch nicht gut wegen ultrafeinen Partikeln. Die gibt es immer in der Nähe von Flughäfen oder auch Straßenbahnen. Das sind so Stäube, Rauche, Nebel, meist so, ja, wie soll man sagen, Technikabfall im Grunde.
Also ab aufs Land, oder? Da gibt es saubere Luft.
Ja, da können wir uns im Prinzip so große Plastiktüten nehmen und dann so Luft fangen und rumlaufen. Aber da musst du auch vorsichtig sein. Auf dem Land sind zum Beispiel die Ozonwerte höher als in der Stadt. Und es kann auch gefährliche Luft geben um Massentierhaltungsanlagen. Die haben nämlich oft so Verdunstungskühlsysteme. Und über die können Legionellen in die Luft gelangen, sagt Marcel Langner.
Und dann im Umfeld von so 5 bis 10 Kilometer um eine solche Anlage dann tatsächlich auch dazu führen können, dass sich Menschen, die das einatmen, daran infizieren. Und es gab auch schon nachgewiesene Todesfälle dadurch.
Ja, hat er also extra nochmal gewarnt. Das ist eine Gefahr, die der Öffentlichkeit noch gar nicht so bewusst sei. Am Fluss denkt man ja, frischer Wind, aber da sind natürlich oft auch mal so Dieselschiffe unterwegs, wäre vielleicht doch eher schlecht. Und im Dorf, naja, da qualmen oft die Kamine bei allen. Ne?
Ja, oder der Traktor fährt durch. Ne? Ja. Ich meine, auch so eine Landluft hat jetzt auch nicht Vorteil. Ich meine, die mieft natürlich auch oft. Also wenn man den Dunst dann haben will, bleibt uns nur der tiefe bayerische Wald oder das Gebirge. Da denkt man auch immer, wenn man im Skiurlaub ist, ah, das ist ja tolle Luft hier irgendwie. Und dann könnten wir Das ist auch nochmal ein Anliegen gewesen, heute darüber zu sprechen. Dosenstechen machen. Wie sieht's damit aus?
Ja, kannst du natürlich versuchen, aber das ist ja komprimierte Luft. Das heißt, diese Rocky Mountain Luft, die kommt dann ziemlich fett in dein Gesicht gesprüht. Da musst du echt den Mund aufreißen und hecheln.
Pascal, so läuft das beim Dosenstechen nun mal. Ja, kanadische Dosenluft für Chinesen ist wohl schön für diese kanadische Firma, die es vertreibt. Ansonsten kein sehr lukratives und tolles Modell. Einfach mal so wieder ein- und ausatmen. Auf dem Land oder auch mal in der Stadt atmen ist generell eine gute Sache. Das müsste es gewesen sein, oder?
Ja, genau so ist es.
Die Redaktionskonferenz gibt es morgen wieder mit Pascal Fischer und mit Thilo Jahn. Tschö.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.